Du bist, was du von dir glaubst. Am Mittwoch bin ich zu einem Pastorentreffen in Wunsdorf gefahren. Und auf dem Weg dorthin kamen mir so Gedanken. Was hast du da eigentlich zu suchen? Du bist Pastor einer kleinen Gemeinde. Du bist erst seit 10 Jahren dabei. Wer bist du eigentlich? Dort sind Pastoren, deren Gemeinden florieren, die vernetzt sind mit den bekanntesten christlichen Leitern weltweit. Und du bist ein kleines Licht und du wirst dort bestimmt nur müde belächelt. Kennt ihr solche Gedanken? Wahrscheinlich nicht aus der Sicht eines Pastors, aber kennt ihr vielleicht ähnliche Gedanken? Minderwertigkeit. Wer bist du schon? Versager, enttäuscht. Ja, wenn du mit solchen Gedanken irgendwo hinfährst oder irgendwem begegnest, dann bist du so klein, oder? Dann fühlst du dich so klein und so benimmst du dich auch. Genau. Diese Gedanken, die können dazu beitragen, dass du nicht zu dem wirst, wozu du eigentlich berufen bist. Die können dich hindern. Aber sie müssen dich nicht hindern. Es geht auch anders. Es soll nicht so sein. Ich sag mal so, einen guten Rat, wenn du den behältst, dann brauchst du jetzt nicht weiter zuhören. Hör auf Gott, was er über dich sagt. Und das glaub. Wir brauchen Ermutigung, oder? Immer wieder, immer wieder. Und ich möchte mit euch mal ein paar Beispiele in der Bibel anschauen. Die Bibel, finde ich, das ist ja nicht kein Lehrbuch nur alleine, wo nur gute Wahrheiten drin stehen. Da wird von Menschen berichtet, denen es genauso geht wie uns. Und ihr glaubt nicht, wie viele Leiter, die wir für so groß und mächtig, so kennen wir sie und so sehen wir sie auch, dass die genau die gleichen Probleme hatten wie wir mit diesem Minderwertigkeitsgefühl. Erinnerst du dich an Mose? Ja, leidenschaftlich, voller Kraft, kurz nachdem er aus dem Hause des Pharaos sich wieder zu seinem Volk gewandt hat und gesagt, so, ich kämpfe für mein Volk, ich stehe für dieses Volk ein und ich mache alles, damit es denen gut geht. Als er gesehen hat, dass ein Ägypter sich mit einem seiner Landsleute gestritten hat, ging er dazwischen und haut den Ägypter tot. Und dann kriegt er nächsten Tag mit, dass sie ihn suchen. Und er kriegt Schiss. Und ab, weg, weggelaufen vor dem Problem. 40 Jahre lang hat er dann Schafe gehütet. Und eines Tages begegnet er Gott. Ich erzähle die Geschichte jetzt nicht ganz so genau, so inhaltlich. Aber was sagte Gott dann zu ihm? 2. Mose 3, 10 bis 11. Und nun geh. Ich will dich zum Pharao senden. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführen. Mose erwidert Gott, wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausholen soll? Mose diskutiert noch weiter mit Gott. Ihr könnt die Geschichte mal nachlesen, die steht da. Ich kann nicht reden. Die werden nicht auf mich hören und all das. Wer bin ich denn schon? Ein kleiner Schafhirte. Ich weiß, wie man Schafe hütet, aber nicht, wie man ein Riesenvolk aus Ägypten herausführt und dann auch vor einem der größten Herrscher der damaligen Zeit hinzustellen und sagen, so, gib mein Volk raus. Ich kann das nicht. Das ist das Bild, was Mose von sich hatte. Versager. Ich habe es ja versucht, aber ich habe versagt. Ich habe es nicht richtig gemacht. Ich bin zu nichts weiter zu gebrauchen, als Schafe zu hüten. Ich bin kein Leiter. Gott hatte einige Mühe, Mose zu überreden. Aber er ließ nicht locker. Er hat ihm Aaron an die Seite gestellt. Der konnte reden. hat gesagt, du brauchst nicht selber reden hier, Aaron ist da, der hilft dir. So, ich höre da mal auf. Wir wissen, was aus Mose geworden ist, ne? Wenn er bei seinen Gedanken geblieben wäre und er hat viel Mühe aufgewandt, diese Gedanken Gott gegenüber weiterzugeben und Gott zu sagen, du hast dich geirrt, ja? Du meinst nicht mich, du meinst irgendjemand anders. Aber Gott hat was anderes in ihm gesehen. Wenn Mose bei seinen Gedanken geblieben wäre und nicht darauf eingegangen wäre, was Gott ihm zugesprochen hat, was Gott ihm gesagt hat, den Auftrag, den er ihm gegeben hätte, dann wäre er nie der Leiter geworden. Und er ist einer der größten und angesehensten Leiter von ganz Israel gewesen. Das Volk spricht immer noch von Mose als dem Leiter, weil er Gott gehorcht hat, weil er auf Gott gehört hat und geglaubt hat, was Gott gesagt hat. Gibt noch so einen Versager. Gideon. Bisschen später in der Geschichte, es gibt nicht mehr den Leiter in Israel, sondern jeder hat eigentlich gemacht, was er wollte. Sie sind von Gott abgefallen, haben immer wieder andere Götter gesucht und haben nicht so gelebt, wie Gott das wollte. Und Gott hat immer wieder zu ihnen gesprochen und hat sie versucht, immer wieder zu sich zu ziehen. Aber was macht man mit einem rebellischen Kind? Das braucht auch mal Strafe, Erziehung. So, und die Erziehung Gottes war, dass er ihnen den Schutz weggenommen hat. Gott hat gesagt, ich beschütze euch, ich bewahre euch in dem Land, wo ihr lebt, wenn ihr mir gehorcht. Und das haben sie nicht gemacht, also hat Gott den Schutz weggezogen und somit war das Volk preisgegeben, dass andere Völker sie überfallen konnten. Und 7 Jahre lang hatten sie damit zu tun, dass die Midianiter jedes Jahr kamen und das ganze Land verwüstet haben und alles mitgenommen haben an Nahrung, Getreide und so weiter haben sie mitgenommen und den Rest verwüstet, sodass Israel so richtig arm und ausgehungert war. So, in dieser Situation kommt ein Engel zu Gideon. Der Engel Jahwes zeigte sich ihm, steht im Richter 6, Vers 12 bis 15, der Engel Jahwes zeigte sich ihm und sprach ihn an. Jahwe ist mit dir, du tapferer Held. Tolle Ansprache. Mann, oh Mann. Möchtest du auch gerne, ne? Also, du tapferer Held. Was erwidert Gideon? Ach, mein Herr, erwiderte Gideon. Wenn Jahwe wirklich mit uns ist, warum hat uns dann das alles getroffen? Wo sind denn all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Sie sagten, Jahwe habe uns aus Ägypten hierher geführt. Und jetzt hat er uns im Stich gelassen und den Midianitern ausgeliefert. Da wandte sich Jahwe ihm zu und sagte, du sollst gehen und mit der Kraft, die du hast, Israel aus der Faust der Midianiter befreien. Ja, ich sende dich. Ach, mein Herr, rief Gideon, womit soll ich denn Israel befreien? Meine Heereseinheit ist die kleinste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in unserer Familie. Gideon wusste von den Wundern Gottes. Das haben sie immer wieder weitererzählt und das wusste er. Aber er war tief enttäuscht, weil er die Wunder nicht mehr gesehen hat. Das ist ja so lange her. Wo ist denn Gott? Er hat uns im Stich gelassen. Seine Erfahrungen, die er gemacht hat, sind zu Überzeugungen geworden in ihm und haben sein Bild über sein Volk und sich selbst geprägt. Nicht das, was Gott gesagt hat, ich bin mit euch, ich tue Wunder unter euch, nicht das hat ihn geprägt, sondern seine Erfahrungen, die sind zu seinen Überzeugungen geworden. Wie häufig ist das bei uns so, dass wir aus unseren Erfahrungen unser Bild machen? So, diese Anrede, du tapferer Held, die hat er ignoriert. Er geht da überhaupt nicht drauf ein. Merkt ihr das? Er widerspricht dem Engel nicht. Er geht da überhaupt nicht drauf ein. Den hat er gleich an die Seite gelegt. Er kann nicht mich meinen. Wen meint er denn? Ja, verstehst du? Tapferer Held, das kann nicht ich sein. So, deswegen musste der Engel nochmal wieder. Der Engel hatte einen Auftrag, der hat nicht locker gelassen. Also nochmal wieder, er muss ihm klar machen, welchen Auftrag er hat und dass er diesen Auftrag annehmen soll, den Gott ihm gegeben hat. Aber ich bin doch nicht dazu in der Lage, ich doch nicht. Wer bin ich denn schon? Und damals galt es sehr viel, in welcher Familie, in welcher Sippe man aufgewachsen ist. Da wurden die Führer, die wurden aus den großen Sippen herausgesucht. Die mussten große, angesehene Familie haben. Das war, ja, wie Menschen halt andere aussuchen. Die stattlich sind, die was zu sagen haben, die aus einer großen, reichen Familie kommen, die werden nach vorne gestellt und die anderen fallen hinten runter. Und das war genau sein Bild. Die kleinste Sippe und die kleinste Familie. Ich bin der Jüngste auch noch. Mich doch nicht. Da sind noch mehr vor mir. Mein großer Bruder ist erstmal die erste Wahl und ich doch ganz zu Schluss. Gott muss ihn immer wieder ermutigen. Und wenn ihr mal die Geschichte lest, ihr kennt das mit diesem Vlies und so weiter, es lohnt sich mal zu lesen, nicht unbedingt nachzumachen, aber ich finde das so toll, wie Gott auf ihn eingeht, auf seine Zweifel eingeht, auf seine Fragen. Gott, ist das wirklich wahr, dass du das gesagt hast? Und er sagt, ich will einen Beweis haben, ich will was in der Hand haben, ich will wissen, ob du das wirklich bist. Er ringt wirklich mit Gott und Gott lässt sich darauf ein. Er ermutigt ihn. Er sagt ja und immer wieder ja. Ja, Gideon, ich meine dich. Und ich zeige dir, dass ich dich meine. Und Gott gibt ihm erstmal kleine Aufgaben. Er sagt nicht gleich morgen früh, sammel all deine Leute und dann zieh gegen die Midianiter an. Nee, erstmal kleine Sachen. Erstmal einen Götzen zerstören. Ja, und Gideon mit aller Angst und aller Furcht, die er hat, er macht das, er ist gehorsam, er geht den kleinen Schritt. Und dann setzt Gott ihn über Größeres. Das Vertrauen fängt an zu wachsen. Die Schritte, die er geht. Und er fängt an, Gott mehr und mehr zu vertrauen. Gideons Qualifikation bestand nicht aus seiner Kraft oder seiner körperlichen Kraft oder seiner Weisheit, seiner Klugheit, dass er eine militärische Strategie irgendwie in der Beziehung besondere Befähigung hatte. Nein, das war nicht die Auswahl. Gott hat was ganz anderes gesehen und gesucht. Da ist jemand, der mir vertraut. Oder der in der Lage ist, mir zu vertrauen. Das war das Kriterium, was Gott ausgewählt hat. Und dann fordert ihn ja nochmal ganz besonders heraus. Das Volk der Midianiter, also die Feinde, das waren 135.000 Mann. Ein Heer von 150, also alle Soldaten. Es geht nicht um das ganze Volk der Midianiter, sondern die Soldaten, die nach Israel einmarschiert sind. 135.000 Mann. Das ist schon eine ganze Menge. Wie viel passen ins Stadion hier in Wolfsburg? 30. 30, das ist viereinhalb Mal so viel. Können wir uns gar nicht vorstellen. Also ich kann mir die auf dem Haufen gar nicht vorstellen. Wisst ihr, wie viele Leute Gideon hatte? Ja, ne? Der hatte ein paar mehr, also nicht so viele. Der hatte schon alles zusammengesucht, was er kriegen konnte. Und dann kommt Gott daher und sagt so, das ist mir zu viel. Das waren weit weniger. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel es waren. Es waren weit, weit weniger. Und Gott sagt trotzdem noch, das ist mir zu viel. Und dann hat er aussortiert und 300 sind übergeblieben. So Gideon, nun mach mal. Gott brauchte jemanden, der ihm vertraut. Nicht der groß ist und stark ist und wer weiß, was von sich denkt, sondern er brauchte jemanden, der ihm vertraut. Weil Gott hat gekämpft. Die 300 Leute waren da, die mussten etwas tun. Aber wer hat die Midianiter umgebracht? Nicht die 300. Die 300 haben nichts anderes gemacht, als einen Krug gehabt und eine Fackel. Hast du schon mal mit einem Krug und einer Fackel ein Heer besiegt? Ja, die Erfahrung musst du erst mal machen. Das funktioniert, glaube ich, auch normalerweise nicht. Die Midianiter haben sich selbst umgebracht. Die haben gegeneinander gekämpft, weil sie so verwirrt waren. Das war mitten in der Nacht. Weißt du, ihr dürft das mal nachlesen, ich gehe da nicht zu. Mitten in der Nacht, und die waren verwirrt und haben sich gegenseitig umgebracht. Das hat Gott gewirkt. Übernatürlich, das können wir nicht machen, aber das hat er gemacht. Und wenn Gideon nicht bereit gewesen wäre, Gott zu vertrauen, dann wäre er niemals der Held geworden, für den wir ihn jetzt halten. Gideon ist berühmt als der, der Israel befreit hat. Danach kamen die Midianiter erstmal die nächsten Jahre nicht wieder. Dieser Sieg hat Israel für ein paar Jahre Freiheit gegeben. Es gibt im Neuen Testament auch so ein paar Leute. Ich gehe gar nicht mal, wenn ich die ganze Bibel durchgehen würde mit den Leuten, dann würde ich heute nicht fertig werden. Aber ich nehme noch mal einen. Petrus. Ist uns gut bekannt, glaube ich. Auch der Starke, ne? Der Vorkämpfer, der Ausprobierer, der gewagt hat, aufs Wasser zu gehen. Eigentlich ist doch das ein, ist doch keiner, der klein von sich denkt, ne? Sondern der so mutig vorangeht. Ja? Bis zu dem Moment, als Jesus gefangen genommen war. Und obwohl Petrus gesagt hat, ich gebe mein Leben hin für dich, Jesus. Ich liebe dich, ich folge dir, wohin du auch gehst. Ich gebe mein Leben für dich. Da hat er Schiss vor einer Magd gehabt, weil die gesagt hat, du warst doch auch mit Jesus. Und er verleugnet Jesus dreimal. Diesen besonderen, und er wusste, das ist Gottes Sohn, das ist mein Herr, dem ich folgen will, dem ich mein Leben anvertraut habe. Und trotzdem sagt er, den kenne ich nicht. Versagt. Was hat Petrus in dem Moment vor sich gedacht? Versagt, verloren, ich bin's nicht. Ich habe gedacht, ich könnte was werden im Reich Gottes. Und Jesus hat das ja auch gesagt, aber ich schaff's nicht. Ich habe versagt, ich bin nichts wert. Und was macht er? Die Folge davon ist, und das ist das, was ich meine, das Bild, was wir haben von uns, so wie wir uns sehen, das prägt das, was wir dann tun. Was hat er gesagt? Ich bin nicht fähig, im Reich Gottes zu arbeiten. Ich schaff's nicht. Und ist wieder dahin gegangen, wo er mal gewesen ist, nämlich Fischen. Er geht wieder in den Bereich. Das habe ich mal gelernt, das kann ich mehr oder weniger, aber das kriege ich hin. Was hat Jesus gesagt? Petrus, du sollst Menschen fischen. Nicht mehr Fische fischen, sondern Menschen fischen. Menschen fischen heißt nichts anderes als Menschen zu mir führen, damit ich sie retten kann. Petrus hat diesen Traum, diese Berufung aufgegeben und hat wieder Fische gefischt. Aber Jesus ist ja nicht tot geblieben. Er ist auferstanden, nachdem er am Kreuz gewesen ist. Und dann trifft er Petrus und er will Petrus da nicht stehen lassen. Er ermutigt ihn. Johannes 21, 15 bis 17. Als sie gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Gewiss, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer, sagte Jesus. Gleich darauf wiederholte er die Frage, Simon ben Johannes, Ben heißt so viel wie Sohn von, liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe, sagte Jesus. Und noch einmal fragte er ihn, Simon ben Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal fragte, ob er ihn lieb habe. Und sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Schafe, sagte Jesus. Warum hat Jesus ihn dreimal gefragt? Es hat was mit diesem dreimal Verleugnen zu tun. Ich glaube nicht, dass Jesus daran gezweifelt hat, dass Petrus ihn liebt. Aber er wollte, dass Petrus das wusste, ganz tief. Und deswegen hat er auch dreimal gefragt. Wir merken an der dritten Frage, dass Petrus nochmal drüber nachdenkt. Noch mal tiefer in sich hineinguckt. Stimmt das wirklich? Oder habe ich das jetzt nur einfach so gesagt? Und dann aus dem tiefsten Herzen sagt er, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er wusste, dass Jesus ins Herz gucken kann. Er konnte nicht lügen. du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagt jedes Mal, weide meine Schafe. Was heißt denn das? Ich setze dich wieder ein, ich habe dir vergeben. Es ist vorbei, diese Versagung, dieses Versagen, diese Niederlage, die du erlitten hast. Es ist vorbei. An die Seite gewischt, du darfst da weitermachen, wozu ich dich berufen habe. Weide meine Schafe. Sorge für meine Schafe. Kümmere dich darum. Ich setze dich ein. Und wir wissen, Petrus ist einer der berühmtesten, bekanntesten Leiter geworden zu der damaligen Zeit in der Kirchengeschichte. Ein Vorbild für so viele. Nicht der einzige Leiter, aber einer der bedeutendsten. Er ist der, der nachher die erste große Predigt gehalten hat, wo 3.500 Leute sich bekehrt haben. Wer kann das von sich sagen? Ja? Was hat er nachher alles? Er hat Briefe geschrieben, die wir immer noch lesen, die immer noch Inspiration und Leitung für uns sind. So, musst du Petrus werden? Musst du ein Mose werden? Oder ein Gideon? Nein, du sollst zu dem werden, zu dem Gott dich berufen hat. Und Gott hat ein anderes Bild von dir. Also ich sage das mal so, vielleicht bist du ja auch überzeugt davon, wie Gott dich sieht. Und hast das in deinem Herzen schon gegriffen und ergriffen. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal mit Minderwertigkeitsgefühlen zu tun gehabt. Ich glaube, dass es relativ wenig Menschen gibt, die da überhaupt kein Problem mit haben. Ich glaube, das gibt welche. So, wenn ich so den einen oder anderen vor Augen habe, dann denke ich schon, dass es das gibt. Und denen würde ich sagen, ich weiß nicht, ob einer hier ist, ich habe jetzt keinen hier aus dem Raum vor Augen, aber denen würde ich sagen, die sehr von sich überzeugt sind, ihr braucht diese Predigt, glaube ich, nicht unbedingt. Und denen möchte ich sagen, man kann auch auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen. Die einen brauchen Ermutigung, um aufs Pferd zu kommen, aber man kann auch auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen, nämlich überheblich und stolz zu werden. Und ich garantiere dir, das ist die beste Möglichkeit zu fallen. Ja? Wenn du dich überschätzt und überhebst, dann fällst du umso tiefer. Also das nur mal so nebenher. Bitte, wer eher dazu neigt, sich doch als groß zu sehen und höher zu achten, als er eigentlich wirklich ist, dem sei gesagt, guck mal danach, wie Gott dich sieht und ordne dich da ein. Das ist viel, viel besser. Du musst dich nicht kleiner machen, als du bist, aber auch nicht größer. Sondern finde das, was Gott zu dir sagt. So. Ich möchte noch mal zwei Beispiele nehmen, die uns vielleicht ein bisschen näher kommen als die drei Beispiele aus der Bibel. Ich glaube, keiner von uns ist in der Stellung von Petrus oder Gideon oder Mose. Aber was ich immer wieder mitkriege, wenn wir zu Christus gekommen sind, wenn wir mit ihm leben, welches Bild haben wir dann von uns? Bist du ein begnadigter Sünder? Sag nicht vorschnell ja. Oder bist du die Gerechtigkeit Gottes? Tja, beides, ne? Keine von den beiden Aussagen ist völlig falsch. In beiden steckt Wahrheit drin. Man kann nicht von vornherein sagen, so, nee, nur das eine stimmt und das andere stimmt überhaupt nicht. Was meint denn eigentlich begnadigter Sünder? Begnadigter Sünder meint nichts anderes, als ich habe durch mein Leben, das, was ich getan habe, nicht so gelebt, wie Gott es wollte. Ich konnte, ich habe nicht, sag ich mal, den Willen Gottes damit erfüllt. Ich habe Fehler gemacht. Ich habe Schuld auf mich geladen. Menschen gegenüber und Gott gegenüber. Und wenn ich eines Tages vor Gott stehe und sage, so Herr, richte über mich, dann muss er sagen, schuldig. Ja, du hast hier und da, und er kann mir genau aufzählen, wo überall ich nicht dem gerecht geworden bin, was Gott als die vollkommene Ordnung vorgesehen hat. Da kann ich sagen, das schaffe ich nicht. So, und jetzt ist Jesus gekommen und hat gesagt, ich nehme dir all diese Schuld, all das, was du falsch gemacht hast, weg. Und du brauchst nichts dafür bezahlen. Das heißt, ich war ein Sünder und habe Gnade gefunden durch Jesus und bin jetzt frei von aller Schuld. Das heißt, begnadigter Sünder. Und insofern sind wir alle begnadigte Sünder, die Jesus angenommen haben in ihr Leben. Stimmt. Aber es kann auch sein, dass das Bild vom begnadigten Sünder meint, ich bin immer noch Sünder. Ich bin auf ewig dazu verurteilt, Jesus dankbar zu sein. Ich darf meinen Kopf nicht erheben, weil ich doch so schlecht war. Ich bin nicht in der Lage, ohne Jesus ein gutes Leben zu führen, was auch stimmt. Gott liebt mich nur, weil Jesus mich freigemacht hat. Und manch einer hat dieses Bild. Und soll ich dir mal was sagen? Eigentlich ist Jesus gekommen, uns frei zu machen, um in Freiheit zu leben. Wenn du diese Gedanken, die ich gerade gesagt habe, von dir hast, dann bist du nicht in Freiheit. Dann bist du in der nächsten Knechtschaft, kennt man ja heute eigentlich gar nicht mehr, so nächsten Gefangenschaft, in Druck, in du musst Gott was beweisen, du musst dankbar sein, du musst Jesus folgen, du musst gehorchen, du musst lieben, Jesus und die anderen, du musst. Das ist eine Zwangsjacke, das ist Druck und das ist keine Freiheit. Bist du begnadigter Sünder? Und was mich stört dabei immer noch, begnadigt stimmt ja völlig und ich war auch ein Sünder, aber ich bin kein Sünder mehr. Das ist der Unterschied, deswegen dieser Ausdruck, nein, ich bin begnadigt und ich war ein Sünder, aber ich bin kein Sünder mehr, ich bin die Gerechtigkeit Gottes, weil Jesus ist für mich gestorben und hat mir alle Schuld weggenommen. Und wenn ich keine Schuld mehr habe, dann kann ich vor Gott stehen und sagen so, Herr, richte mich. Und was sagt er? Er guckt nicht mein altes Leben an, sondern er guckt, was ist in meinem Herzen drin. Und dann, wenn er Jesus findet, dann sagt er, okay, deine Schuld ist dir vergeben. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Komm rein. Komm zu mir in den Himmel. Das meint Gerechtigkeit Gottes. Ich bin nur deswegen gerecht, weil Jesus in mir lebt. Aber ich habe Jesus und ich halte an ihm fest. Und lebe. Und ich freue mich am Leben, weil Jesus in mir ist. In der Bibel steht nicht ein Wort darüber, dass wir begnadigte Sünder sind. Weißt du das? Zeig mir mal die Stelle, wo das steht. Dass wir begnadigt sind, steht da. Und dass wir Sünder waren, steht da. Aber es steht nirgendwo, dass wir jetzt begnadigte Sünder sind. Aber was drin steht, ist, dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind. Und falls du ein falsches Bild von dir hast, falls du immer noch dieses Bild hast, du bist ein begnadigter Sünder, dann lern mal diesen Vers auswendig. 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste. Wer ist das? Keiner von uns. Wir wissen alle, was Sünde ist. Ja? Wir nennen es vielleicht anders, aber wir wissen alle, dass wir Fehler gemacht haben. So, der Einzige, der niemals, und das meint dieser Ausdruck, der von keiner Sünde wusste, natürlich wusste Jesus von Sünde. Ja? Er hat die ganzen Sünden auf dieser Erde gesehen, aber er selbst hat er sie nie erfahren. Bis zu dem Zeitpunkt, als er am Kreuz gehangen hat. Er hat nie selbst eine Sünde begangen. Er kennt diese Erfahrung nicht, selbst in Sünde gefallen zu sein. Vor Gott nicht das getan haben, was Gott wollte. Schuldig geworden zu sein, das kennt Jesus nicht. Bis zu dem Zeitpunkt, als er unsere Schuld auf sich genommen hat. Und dann kam diese ganze Last. Wir wissen ja selber, was das mit uns macht. Diese ganze Last kam auf sein Herz und er ist gestorben. So, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. In ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Bist du die Gerechtigkeit Gottes? Wenn du in ihm bist, dann bist du die Gerechtigkeit Gottes. Kannst du das verstehen, so annehmen? Gerechtigkeit hört sich so groß an, ne? Und Gerechtigkeit Gottes noch größer, so vollkommen, sind wir doch gar nicht. Wer von uns ist so vollkommen, dass er sagen könnte, ich bin die Gerechtigkeit Gottes? Du musst nicht sehen, was jetzt noch hier ist und dass du noch Mangel hast. Ja, das stimmt. Keiner von uns kann sagen, er ist perfekt. Keiner. Und trotzdem, wenn wir Jesus im Herzen haben, sieht Gott uns als die Gerechtigkeit Gottes. Genau das ist das, was hier steht. Ich weiß, dass wir die Gerechtigkeit, dieses Vollkommene erst im Himmel erreichen. Hermie ist da jetzt. Die ist jetzt vollkommen. Ja? Wir sind noch dabei, da ist noch so ein gewisser Spielraum dazwischen. Und trotzdem, wenn wir sündigen, können wir zu Jesus kommen und er macht uns wieder zur Gerechtigkeit Gottes. Immer und immer und immer wieder. Und dann sind wir Gerechtigkeit Gottes, bis wir wieder einen Fehler machen. Und dann gehen wir zu Jesus und dann sind wir wieder Gerechtigkeit Gottes. Und wir bleiben Gerechtigkeit Gottes, solange wir in Jesus sind. Jesus möchte, dass wir so leben, in Freiheit und ohne Scham, ohne zurückzugucken, mal was wir gewesen sind. Das steht nicht auf unserer Stirn. Bei Jesus steht frei und ohne Schuld. Und so dürfen wir leben, frei und ohne Schuld, ohne Angst zu haben, das holt uns irgendwann wieder ein. Nein, wir sind frei. Jesus hat uns frei gemacht. Die Sünde herrscht nicht mehr in unserem Leben. Und schlechte Eigenschaften gewöhnt er uns ab. Wir brauchen uns nicht zu schämen. Jesus liebt uns. Du bist kein Versager, weil du früher mal versagt hast. Da gibt es einen Punkt, wo sich das verändert hat. Als du Jesus angenommen hast, bist du kein Versager mehr. So, was du über dich denkst, das bestimmt dein Leben. Vielleicht nur ein Beispiel. Ich glaube, dass viele darunter leiden. Wenn deine Ehe einmal gescheitert ist oder eine deiner Ehen gescheitert ist, heißt es doch nicht, dass du auf ewig Versager bist. Wie viel Leid gibt es da und wie viele Christen machen da nach oben drauf Leid? Du Versager, du. Und selbst als Christ, wenn da eine Ehe scheitert, das ist furchtbar, das ist schlimm, gar keine Frage. Und das hat auch Folgen, aber du musst da nicht stehen bleiben. Es gibt einen weiter. Jesus kann nicht alle Folgen verhindern. Alle Konsequenzen, das ist keine Frage, aber es gibt eine Zukunft, die ohne dieses Manko, diese Last da ist. Wenn ich um Vergebung bitte, meiner Schuld, was ich daran getan habe, dann darf ich weiter gucken und es geht weiter. Und ich glaube, Gott ermutigt uns darin, immer wieder, ich habe das vorhin gelesen, wie sehr er Menschen ermutigt, aber ich denke, dass wir einander auch ermutigen dürfen. Und wir sollen ermutiger sein und nicht Verurteiler. Ermutiger. Ein Beispiel möchte ich noch nehmen. Gemeinde. Welches Bild hast du von dieser Gemeinde? Kleine Gemeinde? Oder fruchtbare Gemeinde? Ich geb zu, selber oft so gedacht zu haben, dass diese Gemeinde ja klein ist. Und wenn ich ein Bild davon habe, dass diese Gemeinde klein ist, dann bleibt sie klein. Wenn ich aber das Bild habe, dass sie wachsen soll, dann werde ich alles dafür tun, dass sie wächst. Ansonsten bin ich mit dem Bild zufrieden, was ich habe. So. Dass diese Gemeinde klein ist, nicht wächst, dass sie benachteiligt ist, dass sie kein gutes Image hat, dass sie keinen festen Platz hat, wo man sich treffen kann. Ja? Wir ziehen seit ein paar Jahren immer wieder weiter. Dass viele Kranke da sind, dass Mangel an Geld da ist. Manchmal überkommen mich diese Gedanken. Und ich finde für alles eine Begründung. Es ist ja nicht so, dass das nur einfach eine negative Spinnerei ist. Ich finde für alles eine Begründung. Ich kann sagen, der Herr, das ist alles wahr. Ist das wirklich wahr? Ja und nein. Wenn ich dieses Bild behalte und sage, ja, das ist so und das bleibt auf ewig so, dann werde ich nichts unternehmen, dass es sich ändert. Und genau das ist der Punkt. Welches Bild hat denn Gott von unserer Gemeinde? Wie sieht Gott denn unsere Gemeinde? Was sagt er denn über uns? Was spricht er denn die ganze Zeit? Über Jahre hin, über Jahrzehnte hin? Ich sage dir, er spricht ganz anders. Er sieht unsere Gemeinde anders als wir. Oder ich manchmal, sagen wir mal so. Ich will euch ja nicht damit erinnern. Er hat uns immer wieder Wachstum versprochen. Also was sieht er? Eine wachsende Gemeinde. Vielleicht ist das im Moment noch nicht so, aber er sieht sie so. Versteht ihr? Das ist ein Unterschied. Und wenn er sie so sieht, dann wird er alles dafür tun, dass das so geschieht. Aber wenn ich mit dem zufrieden bin, wie es jetzt ist, dann passiert nichts. So, er sieht, er sagt, diese Gemeinde wird wachsen. Menschen finden zu Jesus und werden hier Annahme, werden hier Heil. Und das erleben wir immer wieder. Menschen finden zu Jesus und werden Heil. Jesus sagt uns immer wieder, dass er uns schätzt als Gemeinde und uns braucht. Er hat uns immer wieder gesagt, wie wichtig wir hier in dieser Stadt sind, dass wir hier unseren Platz haben und dass wir diesen Platz einnehmen sollen. Kranke finden hier Annahme und wir kümmern uns um sie. Man kann sagen, ja, wir haben so viele Kranke. Warum kommen denn die Kranken zu uns? Weil sie Annahme finden und Hilfe finden. Ich jammer nicht über die Kranken, ich freue mich über die, die gesund werden. Und das Finanzielle, ich kann sagen, wir sind finanziell versorgt. Wir haben keine Reichtümer, aber wir sind finanziell versorgt. Auch dank euch, dank eurer Spenden. Aber letztendlich ist es Gott, der unsere Herzen bewegt. Wir sind versorgt. So, und die Frage ist jetzt, was wollen wir denn glauben? Kleine Gemeinde mit Mangel? Oder nehmen wir Gottes Sicht an und sagen, ja, ich sehe von dem, was jetzt ist und zu dem, wie Gott es sieht, sehe ich durchaus noch eine Spannung. Aber ich will die Sicht Gottes annehmen und will was dafür tun, dass es so wird. Und wenn Gott das so sieht, dann wird das so. Was hat Gott in Mose gesehen? Er hat nicht den Schafhirten gesehen, der entmutigt ist und der nur noch Schafe vor Augen hat. Er hat in ihm den Leiter von einem 1,5 Millionen Volk gesehen. Er ist da hineingewachsen. Er war nicht in dem Moment der Leiter, sondern Gott hat ihn gesehen und hat ihn dahin gebracht. Gideon genauso. Gideon war nicht der Kämpfer, der tapfere Held. Aber Gott hat ihn genau das in ihm gesehen und er ist dazu geworden, weil er bereit war, Gott auf Gottes Sicht einzugehen und ihm zu glauben. Und genauso ist das bei dir, oder? Auch bei der Gemeinde. Wenn wir Gottes Sicht annehmen, dann wird es dahin kommen. Ich komme nochmal zurück zu meinem Anfang. Was ist Mittwoch passiert? Bei meinem Leitertreffen, zu dem ich so, was soll ich da? Gott hat meine Sicht bei diesem Treffen korrigiert. Es kommt nicht darauf an, und das ist einer dieser großen Leiter, hat das da gesagt, und das fand ich so wohltuend für mich. Da hat Gott zu mir gesprochen. Es kommt nicht darauf an, wie groß oder wie klein deine Gemeinde ist. Überhaupt nicht. Worauf kommt es an? Dass wir den Willen Gottes tun. Wenn wir unterwegs sind und das tun, was Gott will, dann sind wir in seinem Willen und das reicht. Gott guckt nachher nicht, hast du so und so viele oder so und so viel. Warst du gehorsam? Hast du geglaubt, was ich dir einen Auftrag gegeben habe? Und das hat mich ermutigt, denn das tun wir. Das tun wir, da sind wir dabei. Und deswegen, ich möchte uns heute Morgen ermutigen, wenn du ein falsches Bild von dir hast und du kennst dein Bild von dir selber am besten selbst. Wenn du ein falsches Bild von dir hast, ich kann dir nur sagen, geh mal zu Gott und frag ihn, wie er dich sieht. Was Gott mir manchmal persönlich für Antworten gibt, ich bin immer wieder sprachlos. Ich kann das selber manchmal nicht fassen. Es lohnt sich, Gott zu fragen. Und ich glaube nicht, dass Gott übertreibt, weil Gott ist die Wahrheit, er sagt uns die Wahrheit. Nur wir können manchmal die Wahrheit nicht fassen. Wenn du Gott noch gar nicht kennst, das kann ja auch passieren, ist ja nichts Schlimmes, sollte sich aber ändern. Es ist so gut, den liebenden Gott zu erleben und sein Bild von deinem Leben zu erfahren. Und er will es dir gerne sagen. über Jesus kommst du zu diesem Vater und dann sagt er dir, wie er dich sieht. Und es lohnt sich so sehr, weil er möchte, dass du in Freiheit lebst. Er möchte, dass du das wirst, wozu du berufen bist. Und nicht auf ewig ein Versager. Amen.